Feindselige Deutung. Gespräche über Antisemitismus. Ein Podcast im Rahmen des Projektes Abbau von Antisemitismus des Arjowitsch-Haus Leipzig. Mit Richard Buchner, Benjamin Mendel und Benjamin Damm. Folge 1. Was sind Verschwörungsmythen? Und was genau daran ist antisemitisch?
Herzlich willkommen zur ersten Folge. Mein Name ist Richard, mit mir hier im Raum sitzen Benny und Ben. Und wir werden heute was sagen zum Verhältnis von Antisemitismus und Verschwörungstheorien.
Kurz zum Ablauf. Wir werden uns erst anschauen, was Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsmythen eigentlich sind und warum sie so viel Zuspruch erhalten. Dann widmen wir uns dem Thema, was Verschwörungserzählungen mit Antisemitismus zu tun haben. Anschließend werden wir kurz beleuchten, wie sich Verschwörungsdenken geschichtlich entwickelt hat. Und am Ende überlegen wir, wie wir damit umgehen können und wie sich am besten auf Verschwörungsmythen reagieren lässt.
Vielleicht wollen sie damit irgendwas vertuschen, kann ja auch sein. Und jetzt ist der Virus halt schuld, oder das Virus halt schuld. Und es fällt die Schuld nicht mehr so auf die Politiker, denn, ne? Vielleicht hoffen sie damit so durchzukommen oder so.
Ich möchte damit aussagen, dass Bill Gates und seine Frau und die ganze Organisation versuchen, jetzt uns großartig impfen zu müssen, weil der Meinung sind, ohne dem geht's nicht.
Die Leute von DEMOC, dem Zentrum demokratischer Widerspruch, haben in den letzten Monaten einige der sogenannten Corona-Demos begleitet und dokumentiert. Freundlicherweise haben sie uns erlaubt, Beispiele aus den Dokumentationen zu verwenden, um auf die Aktualität von Verschwörungsdenken aufmerksam zu machen. Besonders in Krisenzeiten haben Verschwörungsmythen immer wieder Hochkonjunkturen, weil gerade da Ohnmachtsgefühle besonders stark zu spüren sind und das Bedürfnis nach Erklärungsmodellen und Lösungsansätzen besonders groß ist. Und das kann man so als Kern von Verschwörungserzählungen festmachen, dass immer davon ausgegangen wird, dass eine kleine Gruppe von Menschen im Geheimen das Schicksal der Welt bestimmt oder irgendwie Einfluss auf einzelne Leute oder auf Menschengruppen hat und sich daran versucht wird, die Welt zu erklären und dann auch so komplexe Probleme, ein unverstandenes Geschehen auf der Welt oder in der Gesellschaft dann damit reduziert wird, also die Komplexität wird reduziert auf, da sind Einzelne dran schuld und damit ist dann auch immer gleich so ein Feindbild da.
So, ihr seht schon, Verschwörungstheorien zu analysieren bedarf zweierlei, nämlich einmal einer Disposition in der Person, die Verschwörungsfantast selbst ist, also zu gucken, wie sich diese Person fühlt, wie diese Person mit Welt umgeht, mit Geschehen in der Welt umgeht, aber gleichzeitig muss man sich auch die Gesellschaft angucken, die in der diese Person lebt. Ihr seht schon, wir sind jetzt auch mittendrin in dem, wie Verschwörungstheorien eigentlich funktionieren. Dazu möchten wir noch ein paar Worte sagen.
Es gibt ja so viele Verschwörungstheorien, dass man gar nicht alle überblicken kann und noch gar nicht von allen gehört hat. Und Gemeinsamkeiten hat Ben schon angesprochen. Wenn man sich die individuelle Ebene anschaut, die Richard eben erwähnt hat, dann ist es vor allem so, dass die Welt, in der sich Einzelpersonen bewegen, also wir alle uns bewegen, in den letzten 200 Jahren immer komplexer geworden ist. Das heißt, es gibt viel mehr Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, zwischen globalisierenden Märkten und Wechselwirkungen mit Politik und das alles wirkt auf die einzelnen Personen ein. Und man könnte jetzt sagen, dass die und wir alle das gar nicht mehr durchdringen. Das heißt, wir können nicht alles wissen, um uns bestimmte Phänomene in der Welt zu erklären. Zum einen kann man dann eben auf wissenschaftliche Theorien zurückgreifen, die bestimmte Prozesse in der Moderne erklären. Oder aber, was für Menschen interessant ist, die eben an solche Verschwörungstheorien glauben, sind eben besonders einfache Erklärungen. Also das heißt, mit dem ich mein persönliches Schicksal, das vielleicht durch sehr viele komplizierte Prozesse in der Welt irgendwie entstanden ist, auf eine einfache Ursache zurückführe. Also halt eine möglichst simple Erklärung.
Genau, das wäre zum Beispiel was, das man anführen könnte, wenn man von der Verschwörungstheorie bezüglich der Federal Reserve Bank spricht.
Jeder fragt sich, was hat denn die Regierung davon, die Wirtschaft komplett an der Wand zu fahren? Ich vermute, dass es irgendwie mit der neuen Weltordnung irgendwie zu tun hat.
Ich bin der Meinung, dass wir hier zu treuen, dummen Arbeitssklaven gemacht werden sollen.
Die Federal Reserve Bank ist eine Privatbank aus den USA. Diese wird in Verschwörungserzählungen häufig für die Weltkriege und andere Konflikte in der Welt verantwortlich gemacht. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bank gezielt Regierungen finanzieren würde, die Kriege begonnen hätten. Die Regierungen werden dabei jedoch eher als Marionetten gesehen, welche von den Bankiers gesteuert werden. Dieser Mythos ist vor allem durch die Montagsmahnwachen 2014 und 2015 verbreitet worden.
Da könnte man zum Beispiel sagen, dass Prozesse, die geopolitischer Art sind oder Prozesse, die ein Individuum einfach erstmal sehr nachteilig betreffen, in irgendeiner Form rationalisiert werden müssen. Also die Dinge, die in der Welt sind, wir wollen, dass wir die Sachen verstehen können, auch damit wir sie kontrollieren können. Wir wollen nicht, dass irgendwas eine Macht über uns ausübt, irgendwas uns ohnmächtig sein lässt. Und am leichtesten verständlich kann ein Prozess gemacht werden, wenn wir ihn an irgendwas Bestimmtem aufhängen. Wenn wir also sagen, das ist nicht ein abstraktes Ding, das ist nicht eine Struktur, das bewegt sich nicht die ganze Zeit, wir müssen uns nicht groß Mühe geben, das zu fassen, sondern wir machen das fest an Einzelpersonen, an der Gruppe von Einzelpersonen.
Das ist ja was, was den einzelnen Personen, die an solche Theorien glauben, eben wieder ein Gefühl von Macht zurückgibt, also ein Gefühl davon, dass sie diesen Sachen einfach nicht ohnmächtig ausgeliefert sind, sondern dass sie Schuldige benennen können und damit eben auch gegen ihre eigene Not vorgehen können.
Na, und das kann man ja jetzt auch nochmal auf die Hörbeispiele, die wir vorhin eingespielt haben, zurückführen. Da kommt jetzt plötzlich ein Virus, das ist unsichtbar und relativ unklar, wo kommt das jetzt genau her? Was macht es überhaupt? Wie gefährlich ist es? Und das löst ja eine ganz große Unsicherheit und ganz viele Ängste aus. Und die müssen halt auch irgendwie rationalisiert werden. Und das geht leichter, wenn man eine Person oder eine Personengruppe dahinter stellt.
Ja, also ich finde das total spannend, was du da nochmal gesagt hast, Ben, würde aber noch hinzufügen, es ist wichtig zu sehen, dass Verschwörungstheorien nicht ausschließlich in Krisen stattfinden, dass es nicht eine krisenhafte Situation braucht, damit jemand sich danach sehnt, Kontrolle zu haben, sondern dass ein Gefühl ist, nach dem wir permanent streben, was ja erstmal auch total verständlich ist, aber in dem Moment schwierig wird, indem wir das dann eben, wie wir gerade beschrieben haben, auslagern. Und es gibt ja auch Dinge, die unser Alltagsleben krisenhaft werden lassen. Also zum Beispiel die Angst vor einem Verlust von einem Beruf. Die Angst davor, nicht so richtig Fuß zu fassen im Leben. Vielleicht nicht so richtig zu wissen, wo man hin möchte. Die Suche nach einer Identität, die Suche nach Einfachheit, die heute ja vielleicht, also ich weiß nicht, ob sie schon jemals da war, aber die zumindest heute auf jeden Fall nicht da ist. Die Angst davor, ohne Geld und ohne Perspektive dazustehen. Das zum Beispiel ist eine Angst, die Verschwörungsfantasien total befeuern können. Genau, also nur um das nochmal klarzustellen. Krisen, ja, können zu Konjunkturen von Verschwörungstheorien führen oder tun das auch meistens, aber auch unser Alltagsleben ist immer potenziell krisenhaft.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, zumal es ja auch ein Wissen über die Stereotype, die dabei bedient werden, braucht, damit es in den Krisenzeiten hochkochen kann.
Wenn man es ein bisschen einfacher formulieren will, dann kann man das vielleicht auch kollektives Gedächtnis nennen. Also dass es einen Erfahrungsschatz gibt, auf den wir nicht immer unmittelbar zugreifen können, der aber präsent ist, der immer irgendwie abgebildet wird, vielleicht ohne, dass er konkret abgebildet wird, sondern noch in Symbolen besteht.
Also interessant ist in dem Zusammenhang auch wirklich, wenn man sich die Funktionsweise oder diesen Aufbau von solchen Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorien anschaut, dann kann man nämlich feststellen, dass dort immer wieder Versatzstücke von Wahrheit genommen werden, also teilweise Fakten, die dann aber rekombiniert werden, also neu angeordnet zu einer ganz anderen Erzählung. Und das ist eben verbunden mit ganz vielen Spekulationen, wie diese Fakten nun alle zusammenhängen, die eben einer in Anführungszeichen offiziellen Darstellung eines bestimmten Hergangs widersprechen. Und ich glaube, dass eben das auch der Punkt ist, wo dann solche kulturellen Codes bzw. dieses kulturelle Gedächtnis stark eingreifen kann, indem man eben solche Erzählungen, die eigentlich schon viel älter sind, in einem neuen Gewand dann wieder in diese Verschwörungstheorien einarbeitet.
Man könnte jetzt glauben, man müsste Verschwörungstheoretikern nur sagen, wie dieses Wissen richtig zusammengesetzt wäre oder wie die Dinge tatsächlich stehen. Aber ich glaube, das ist geknüpft auch an das Vorurteil, Verschwörungstheoretiker wären primär dumm. Was aber ein totaler Fehlschluss ist. Verschwörungstheoretiker sind meistens in dem Feld oder oft in dem Feld von Verschwörungstheorien, in dem sie sich bewegen, wahnsinnig belesen. Es gibt ja einen ganzen Korpus an Verschwörungstheorien, auf die man zurückgreifen kann. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, diese Versatzstücke von Wissen, die da sind, die sind ja angelesen und die sind erworben worden. Das ist ja Wissen, das trotzdem da ist, auch wenn es vielleicht falsch zusammengesetzt ist. Das wiederum hat auch eine Funktion. Diese Leute halten sich nämlich für in besonderem Maße informiert, als hätten sie Geheimwissen, das viele andere Leute nicht haben. Es gibt ja diesen Terminus zum Beispiel von den Schlafschafen, in dem das Ganze ja auch transportiert wird, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die würden schlafen, die kriegen nicht mit, was passiert, aber die Verschwörungstheoretiker, die wissen es. Die haben dieses Geheimwissen erworben und können damit umgehen und arbeiten. Und genau da wird dann eine neue Funktion von Verschwörungstheorien eingeführt, nämlich die, dass man sich in besonderem Maße für informiert, für eine Elite quasi hält.
Und da würde ich ganz kurz noch einwerfen, also was auch schon mal gesagt wurde, das passt super dazu, dass es zu so einer Selbstermächtigung kommt. Also das heißt, in dem Moment, wo man sich wieder überlegen fühlen kann über eine scheinbar schlafende Masse, die vermeintliche Wahrheit alle nicht sehen, in dem Moment ermächtigt man sich selber wieder und stellt sich über andere.
Und auch um nochmal den Punkt aufzugreifen, dass ja immer auch ein Funke Wahrheit verwendet wird, der dann irgendwie verdreht oder aufgebauscht wird, ist ja auch ganz spannend, dass es ja reale Verschwörungen auch schon immer gab. Also immer, wenn jemand Macht hatte, gab es auch irgendwann jemanden, der ihm die Macht wieder wegnehmen wollte. Per Definition ist eine Verschwörung eine Gruppe von mindestens zwei Personen, die sich im Verborgenen zusammenschließen, um Eigeninteressen zu verfolgen und dabei etwas nach jeweils bestehenden Recht Illegales tun. Da ist dann aber die Frage, wie das Ganze belegt wird und wird tatsächlich nach Beweisen gesucht und werden auch Gegenbeweise geprüft, also ob man sich vom Gegenteil überzeugen lässt. Und wenn sich das Gegenteil herausstellt, dass man dann auch sagt, okay, da ist keine Verschwörung, oder ob man sich halt vor dieser Kritik davor immunisiert und sich vor Widerspruch verschließt.
Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt in den Funktionsweisen. Und der ist das, was man in der Psychologie oder in der Psychoanalyse Projektion nennt. Und das ist das, was wir vorhin beschrieben haben, dass die Gesellschaft konfliktbehaftet und krisenhaft sein kann, wie man jetzt während Corona gesehen hat oder auch während Wirtschaftskrisen sehen kann. Und der Begriff der Projektion versucht analog dazu zu erklären, dass auch das, was im einzelnen Menschen vor sich geht, genauso krisenhaft und widersprüchlich sein kann. Für uns kann es manchmal schwer sein, diese Widersprüche auszuhalten. Und natürlich wollen wir alle, dass unsere Psyche einigermaßen stabil ist und wir nicht von einer Krise in die nächste fallen. Deswegen gibt es den Mechanismus, wie gesagt, den der Projektion, der versucht, diese innerliche Krise oder diesen innerlichen Kampf, diese innerlichen Widersprüche auszulagern und woanders auszutragen. In der Verschwörungstheorie wäre das dann, sich, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, sich eine Gruppe von Personen zu suchen und denen zuzuschreiben, sie wären das personifizierte Schlechte, das personifizierte Übel. Bill Gates zum Beispiel ist in dieser Corona-Verschwörungstheorie raffgierig. Der ist nicht interessiert am Wohl der Menschen. Der ist erstmal das personifizierte Schlechte. Und genau das wird gebraucht, um diese Projektion für sich selbst wirkmächtig werden zu lassen. Dass man die schlechten Anteile, die man in sich trägt, auslagert und einer anderen Person oder Personengruppe zuspricht und die dann da bekämpfen kann. Das wiederum ist aber wahnsinnig gefährlich, weil wenn wir davon ausgehen, dass alles Schlechte an einer Person läge, dass dieses Schlechte nicht in mir läge, dass dieses Schlechte nicht in der Gesellschaft läge, sondern in einer einzelnen Personengruppe, dann ist eine recht naheliegende Lösung zu sagen, man lässt diesen Kampf physisch werden, da man ja will, dass dieses Schlechte, das man ja in sich erlebt, beendet wird.
Diese Virusgeschichte hier ist eine NWO, geplante NWO-Sache, um Europa, die Welt und Deutschland zu zerstören und zu versklaven.
Wo kommt der Virus her?
Im Zuge der Corona-Pandemie entstanden neue Mythen, die versuchten, den Ausbruch des Virus auf geheime Verschwörungen zurückzuführen. Als Schuldige werden dabei zum einen Regierungen benannt, die die Pandemie absichtlich verursacht hätten, um ihre wahren Absichten zu verbergen. In diesem Fall verbindet sich der Mythos mit anderen Verschwörungsideologien. Andererseits wird Personen wie Bill Gates vorgeworfen, sie hätten das Virus gezüchtet, um mit dem Impfstoff Geld zu verdienen. Wieder andere behaupten, das Virus gäbe es gar nicht und alles rundherum sei nur Panikmache, um die Menschen besser kontrollieren zu können.
Wir haben ja gerade schon beschrieben, dass es in diesem verschwörungstheoretischen Weltbild wesentlich zwei Pole gibt. Es gibt den guten Pol und es gibt den schlechten Pol. Und die Verschwörungstheoretiker sind auf jeden Fall auf der guten Seite und die Gruppe, auf die sie diese ganzen unverstandenen Prozesse projiziert, stehen auf jeden Fall auf der schlechten Seite. Das versuchen Verschwörungstheoretiker oft an Beispielen in der Gesellschaft, die sie in der Gesellschaft sehen, festzumachen. Was zeigt, dass sie nicht so recht verstanden haben, dass sowohl Personen als auch gesellschaftliche Prozesse zumeist beides sind. Für manche gut, für manche schlecht. In sich selbst manchmal gut, manchmal schlecht. Und Verschwörungstheoretiker können das anscheinend oft nicht so richtig ertragen, dass die Welt eben mehr ist als schwarz und weiß, mehr als gut und böse, nämlich ambivalent. Und um diese Unerträglichkeit, dass manche Sachen gleichzeitig gut und schlecht sind, auszulagern, projizieren sie auf eine Gruppe. Also sie projizieren nicht nur innerliche Widersprüche und Krisen, sondern auch Krisen, die außen stattfinden, auf eine bestimmte Personengruppe.
Ja, also historisch betrachtet gibt es auch einige Beispiele dafür, dass eben gerade die Leute, die irgendwo eine Verschwörung gewähnt haben, eigentlich dieses Machtinteresse, was sie anderen Leuten unterstellt hatten, eigentlich selber gehabt haben. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Teil von diesem Projektionsphänomen, dass eigentlich die eigenen geheimen Wünsche auf andere Leute übertragen werden.
Ja, man konnte das zum Beispiel ganz plastisch beobachten bei diesen Montagsmahnwachen. Also, dass immer wieder gefordert wurde, dass es eine radikale Demokratisierung geben solle, dass jede Stimme gehört werden sollte, während diejenigen, die das organisiert haben, selbst streng autoritär und nach völlig willkürlichen Kriterien gearbeitet haben. Es also überhaupt nicht einsehbar war und damit weit von einem demokratischen Willensbildungsprozess entfernt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass in diesen Verschwörungsbewegungen häufig ganz starke autoritäre Bestrebungen da sind, die aber verpackt werden als demokratische Bestrebungen. Und die autoritären Bestrebungen werden dann dieser Feindgruppe zugesprochen. Die Corona-Demos jetzt sind ja eigentlich auch ein gutes Beispiel. Da wird gefordert, dass die körperliche Unversehrtheit gewahrt werden muss. Da wird gefordert, dass der Wille des Volkes, was auch immer der sein soll am Ende, stärker berücksichtigt werden muss. Während aber die Parolen, die tatsächlich auf diesen Demos gerufen werden und die Konsequenzen deren Forderungen total autoritär sind und letztlich fordern, dass sich alle diesem Einzelnen, diesem Willen dieser jetzt tatsächlich kleinen Demonstrationsgruppe unterwerfen müssen.
Ich würde dir da vollkommen zustimmen. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der in den Funktionsweisen auch eine ganz starke Rolle spielt, ist die Immunisierung nach außen. Also gerade, dass man sich auch dort auf solchen Versammlungen als Gruppe zusammenfindet, schafft eine Art von Zusammenhalt. Wir gegen den Rest der Welt. Es gibt aber noch mehr von solchen Immunisierungsstrategien, die Verschwörungsgläubige anwenden, um eben auch dieses Selbstbild nicht aufbrechen zu müssen, was sie sich da von sich selber gebaut haben. Also da wäre zum Beispiel die Aussage, die man dann in Diskussionen mit so Verschwörungsgläubigen relativ oft hört, dass bestimmte Meinungen, öffentliche Meinungen, Mainstream-Meinungen, wie sie sagen, also das, was die Allgemeinheit der Menschen glaubt, von Medien manipuliert wäre, also das wäre alles manipuliert. Deshalb sind die Fakten, die man den Leuten dann entgegenhält, um ihre Theorien zu widerlegen, werden so von ihnen abgetan als, ja, das ist sowieso nur manipuliert, das stimmt gar nicht, weil die Presse lügt ja. Also das wäre eine so eine Immunisierungsstrategie.
Was ich da auch sehr spannend fand, der Germanist David Römer von der Universität Trier hat die sprachliche Funktionsweise von Verschwörungserzählungen untersucht und ist da auf ein ganz spannendes Phänomen gestoßen, und zwar, dass relativierende Ausdrücke, also Wörter wie angeblich, vermeintlich und wohl, 10-mal so häufig wie in anderen deutschen Texten vorkommen. Und das hat ja zum einen die Funktion, dass man natürlich an der offiziellen Darstellung, wie es denn immer heißt, Zweifel gesät werden sollen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch das, was Benny gerade beschrieben hat, so eine Selbstimmunisierung. Also weil man bringt keine harten Fakten, sondern es ergibt so einen Raunen, was man aber dann auch nicht wirklich mit Kritik angreifen kann.
Ja, die Leute haben einen unheimlichen Drang danach, eben zu sagen, was angeblich, vermeintlich in der Welt passiert, ohne dass sie diese Meinung immer mit einem Wahrheitsanspruch verbinden. Aber trotzdem dieses ganz starke Bedürfnis daran, einem zu sagen, dass man nicht wisse, obwohl sie selber immer dann Termini wie vermeintlich oder vermutlich verwenden. Und dahinter könnte man zum Beispiel lesen, dass sie auch ein Bedürfnis danach haben, vielleicht nicht Verantwortung für das zu übernehmen, was sie da sagen. Ganz viele Verschwörungstheorien arbeiten ja auch so, dass sie einen bestimmten Bezugspunkt haben, auf den immer wieder rückgegriffen wird in dieser Erklärung der Verschwörungstheorie. Die Personen sich selber nicht die Mühe machen müssen, eine Denkfigur nachzuzeichnen oder sich in dieser Denkfigur zu bewegen, sondern sich immer nur beziehen auf irgendwelche diffusen, unklaren Quellenlagen. Ich meine, es ist ja letztlich auch ein ganz wesentlicher Teil in dieser Auslagerung von negativen Aspekten, die man an sich selber sieht, dass man nicht die Verantwortung dafür übernehmen möchte, dass diese negativen Aspekte da sind. Das heißt nicht, dass man jetzt alles Schlechte, was in der Welt passiert, in sich selber suchen sollte und glauben sollte, dass man da in sich selber das alles auflösen könnte. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber anzuerkennen, dass ich mehr bin als bloß alles Gute, was ich an mir beobachte, sondern dass ich natürlich auch Seiten an mir habe, die vielleicht eher destruktiver sind oder die sich eher danach sehnen, auch andere Sachen, andere Vorgänge zu kontrollieren, dass ich das anerkennen muss. Diese Seiten sind halt da. Und das fehlt halt ganz, ganz oft in diesem verschwörungstheoretischen Prozess. Einerseits wird das Schlechte ausgelagert, andererseits verbleibt alles so im diffusen Raum. Und da können wir jetzt vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, Verschwörungstheorien, Verschwörungsfantasien. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist. Eine Theorie ist ja erstmal was, das versucht, die Welt zu erklären auf einer rationalen Ebene. Verschwörungstheorien machen eigentlich, wie wir ja gerade erklärt haben, das Gegenteil. Sie sprechen Affekte an, also Gefühle an. Also ich finde dieses vermeintlich oder vermutlich sind recht gute Beispiele dafür. Verschwörungstheorien versuchen nicht tatsächlich zu erklären, egal wie unglaublich umfangreich dazu geschrieben wurde. Sie versuchen nicht zu erklären, wie Prozesse in der Welt funktionieren, sondern versuchen bestimmte Gefühle und Bedürfnisse in Menschen anzusprechen. Ein Bedürfnis nach Kontrolle, ein Bedürfnis nach Sicherheit, auch ein Bedürfnis nach Unterwerfung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend zu beachten. Wir haben der Einfachheit halber jetzt Verschwörungstheorien gesagt. Tatsächlich sind wir aber der Meinung, dass der Begriff Verschwörungsfantasien besser passen würde.
Ja, zumal ja auch eine Theorie sich widerlegen lässt, wenn Gegenbeispiele gebracht werden. Und das hatte ich ja auch gerade schon angerissen, dass es ja in diesem Verschwörungsglauben eben nicht darum geht, sich eventuell auch von einem Gegenteil überzeugen zu lassen, wenn irgendwie die Faktenlage sich ändert oder sowas.
Richard, ich fand eine Sache, die du eben gesagt hattest, noch ganz spannend. Du meintest, dass es eben auch um sowas wie Unterwerfung geht. Also stelle ich mir das richtig vor, dass es quasi diesen Leuten darum geht, sich unter so ein autoritäres Kollektiv oder unter eine größere Macht zu unterwerfen? Also das ist ja ein Begriff, da muss es ja irgendeine Art von Ding geben, unter das man sich unterwirft.
Ja, das ist meiner Meinung nach ganz häufig Teil dieser Verschwörungstheorien. Also entweder geht es darum, sich irgendeinem diffusen, authentischen, tatsächlichen Willen zu unterwerfen, den man aber nicht so festmachen kann. Aber nicht nur, es geht nicht nur um diesen Willen, sondern es geht natürlich auch darum, sich tatsächlichen Personen zu unterwerfen. Und dabei würde ich sagen, geht es ganz wesentlich darum, auch wieder Kontrolle zu erlangen, aber ohne Verantwortung zu übernehmen.
Das kann man ja auch jetzt gerade an diesen Corona-Demos ganz gut ablesen, dass es da so einzelne Personen gibt, die sich da besonders hervorgetan haben, irgendwie in den Medien oder sowas oder auf diesen Demos und so ein bisschen jetzt als Leitfiguren gelten. Und denen wird nachgesagt, oh, die sind mutig, die Wahrheit auszusprechen und die kriegen dann halt auch mal von der Polizei oder vom Gericht eins auf den Deckel oder sowas und machen trotzdem weiter, die sind standhaft und denen rennen ja ganz viele hinterher und feiern die und folgen denen. Und das ist ja dann auch wieder dieser fast schon ein bisschen witzige Widerspruch, dass sie anderen vorwerfen, Schlafschafe zu sein, irgendwem blind hinterher zu rennen und dann sich aber so eine Kultfigur suchen, der sie hinterherlaufen.
Ich würde nur noch ganz kurz hinzufügen, weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass es so wortstarke Führungsfiguren gibt, dass die natürlich Termini wie vermutlich oder wahrscheinlich nicht verwenden. Also das sind Leute, die mit ganz viel Werf ihre Position vertreten, die sich ganz, ganz fest im Sattel der Wahrheit wähnen. Dieser Prozess, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben, der funktioniert natürlich trotzdem bei den Personen auch so, aber die vertreten das mit mehr Sicherheit. Also ich möchte es nicht an Anschein erwecken, dass alle Verschwörungstheoretiker vermutlich und wahrscheinlich sagen und sich nicht so sicher sind in dem, was sie da vertreten. Das wäre natürlich total falsch. Also ganz viele vertreten es mit total missionarischem Eifer und sind sich natürlich absolut sicher, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber was man auch in Verschwörungstheorien beobachten kann, ist, dass die häufig mit ganz vielen Metaphern arbeiten. Man möchte nicht begrifflich klar sein, auch um nicht gefasst werden zu können. Auch damit man nicht Gefahr läuft, dass versucht wird, das Ganze zu entkräften, weil es durch diese Metaphern immer recht unentkräftbar bleibt, weil diese Personen ja eben immer in so einem diffusen Raum sich bewegen.
Ich hatte vorhin auch dich dazu gefragt, weil ich nämlich denke, dass sich genau an so einer Aussage nochmal dieses Weltbild, das nur in Schwarz und Weiß denken kann, ganz gut zeigt. Weil wenn ich nämlich irgendwie das absolut Böse irgendwo sehe, dann tendiere ich auch dazu, in einem anderen Objekt das absolut Gute zu sehen. Das nennt man auch wissenschaftlich manichäisches Denken, das eben die Welt in Gut und Böse einteilt, so ganz strikte Trennlinien dafür. Und das trifft ja auch nochmal auf das zu, was du davor gesagt hast, dass die vielen Graustufen zwischen dem Schwarz und Weiß einfach gar nicht gesehen werden. Und ich glaube, damit ist ein ganz großer Kernaspekt von dem Denken von Verschwörungsgläubigen dargestellt.
Naja, und diese Widersprüche, die du ja gerade angesprochen hast, die sind kein Argument gegen, sondern ein ganz elementarer Bestandteil der Wirkung von diesen Verschwörungsmythen.
Da bin ich total bei dir. Ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, dass wenn man in dieser verschwörungstheoretischen Welt, in diesem Weltbild drin ist, dann läuft man, wenn man davon abweicht oder das in Frage stellt, immer Gefahr, auf die Seite der Schlechten überzulaufen. Das wiederum sorgt dafür, dass dieses Gruppengefüge unheimlich stark zusammenhält. Man sieht ja auch, dass Verschwörungstheorien, die sich auf den ersten Blick widersprechen, völlig problemlos synthetisiert werden können. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es mehr darum geht, auf der guten Seite zu stehen, als auf der richtigen Seite. Es geht nicht darum, dass diese Theorie unbedingt wahr ist, sondern mehr, dass sie gut ist. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, was ungefähr die Funktionsweisen von Verschwörungstheorien sind, welche Bedürfnisse die ansprechen. Aber um zu verstehen, welche Bedürfnisse die wieso ansprechen und wieso Verschwörungstheorien genauso aufgebaut sind, wie sie das sind, müssen wir einen Blick darauf werfen, was an diesen Verschwörungstheorien antisemitisch ist. Das ist nämlich ganz häufig die Grundierung dieser Verschwörungstheorien.
Und dafür müssen wir uns eigentlich erstmal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was genau eigentlich Antisemitismus ist. Das werden wir auf jeden Fall in späteren Folgen noch wesentlich genauer machen. Aber für die Folge jetzt brauchen wir einen Begriff von Antisemitismus.
Vielleicht ist es ja dafür auch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt keinen Rundumschlag darüber machen, was alles antisemitisch ist, was aber überhaupt nicht reingehört in dieses verschwörungstheoretische Feld, sondern sagen, es gibt viele Spielarten von Antisemitismus. Es gibt eine, die kann man als Antisemitismus als Weltanschauung beschreiben. Das ist erstmal für uns die ganz entscheidende dabei. In diese Weltanschauung spielen dann andere antisemitische Artikulationsweisen mit rein, aber vielleicht können wir den Rest erstmal so ein bisschen beiseite lassen und heute konzentrieren wir uns darauf, was Antisemitismus als Weltanschauung ist. Und da kann man Weltanschauung ganz wortwörtlich lesen, nämlich wie man die Welt erblickt und sich dann erklärt.
Ja, und wenn man das jetzt im Hinblick auf den Antisemitismus tut, kann man eben feststellen, dass Antisemitismus probiert, eine Welt dadurch zu erklären, dass er Jüdinnen und Juden eben alles Schlechte in die Schuhe schiebt. Das gibt es historisch, im Mittelalter, in den Judenverfolgungen waren oft Gerüchte Auslöser, dass sie die Brunnen vergiftet hätten oder mit dem Teufel im Bunde wären. Also das heißt, hier hat man dieses Motiv des klassischen Bösen, aber auch später in der Entwicklung zu einem modernen Antisemitismus kann man immer wieder feststellen, dass Jüdinnen und Juden eben alles Böse unterstellt wird. Und da haben wir auch gleich die erste Gemeinsamkeit. Es ist nämlich eine Reduktion von komplexen Situationen, von komplexen Ereignissen, die dann eben durch eine Gruppe von bösen Schuldigen erklärt wird.
Und da kann man noch hinzufügen, dass es, finde ich, einen Begriff gibt, der das ganz gut fasst. Und das ist die Personifizierung. Jüdinnen und Juden sind im verschwörungstheoretisch-antisemitischen Bild die Personifizierung des Bösen. Sie sind also nicht nur verantwortlich für das, was passiert, sondern ihr Wesen, ihr Charakter ist an sich schlecht. Und daran werden schlechte Prozesse an der Welt in diesen Personen verankert, in der Personengruppe verankert. Das ist zum Beispiel ein Erklärungsansatz, für die Motivation des Vernichtungsantisemitismus im Dritten Reich, dass Prozesse an Jüdinnen und Juden personifiziert wurden und dann versucht wurde, diese Personen zu vernichten, um eben dieses Schlechte zu vernichten.
Und mit dieser Personifizierung geht ja auch einher, dass nicht nur das Böse zugeschrieben wird, sondern mit diesem Bösen zusammen ja auch so eine Übermenschlichkeit oder irgendwas Übermächtiges. Die wissen alles, die haben überall ihre Finger im Spiel, die sind für Umweltkatastrophen etc., Kriege und so weiter verantwortlich.
Aber sie sind verantwortlich für alles gleichzeitig. Die Juden können gleichzeitig verantwortlich sein für den Bolschewismus und für den Kapitalismus. Die können für die Klimakatastrophe verantwortlich sein, aber zugleich auch für Greta Thunberg. Also die können in jedem Weltbild wie ein Chamäleon quasi andere Funktionen annehmen, aber in jedem Fall sind sie das Schlechte.
Genau. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann führt das ja zur Gewalt, zur Vernichtung dieses Bösen, damit die Welt von dem Unheil, von dem Schlechten befreit wird.
Und was ich dabei aber noch total wichtig finde, ist, wir haben ja vorhin diesen Begriff der Projektion erwähnt und nach demselben Muster oder nach einem ähnlichen Muster funktioniert der Antisemitismus. Also das reale Verhalten von Jüdinnen und Juden ist völlig irrelevant für den Antisemiten. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie sich gesellschaftliche Prozesse tatsächlich zugetragen haben, was Jüdinnen und Juden historisch gemacht haben, zu welchem Zeitpunkt, ist völlig irrelevant.
Man könnte hier auch wieder feststellen, dass eine Gruppe als Platzhalter für alles Schlechte in der Welt dient. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von Antisemitismus. Und hier sieht man vielleicht, wie eng verstrickt, wie eng verzahnt die beiden Ideologien sind. Ich würde sogar sagen, dass Antisemitismus als Welterklärungsmodell nicht ohne eine Erzählung von Verschwörung auskommt, weil man eben, wenn man tatsächlich glaubt, dass alle Jüdinnen und Juden für das ganze Schlechte, für alles, was einem persönlich an der Welt nicht passt, verantwortlich wären, dann kommt man nicht umhin, irgendeine Erklärung dafür zu finden. Und das geschieht halt auf Umwegen von Verschwörungserzählungen. Dementsprechend ist es aber auch andersrum so, dass diese geheimen Gruppen aus den Verschwörungserzählungen oft sehr unterschiedlich benannt werden, aber es sind immer irgendwelche anonymen Eliten, die man nicht genau ausmachen kann. Und da fällt es dann eben ganz leicht, anstelle dieser Platzhalter Jüdinnen und Juden einzusetzen.
Was Benny ja gerade richtigerweise erwähnt hat, man sagt heute nicht mehr, die Juden sind schuld, sondern man bedient sich einer Umwegskommunikation. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es in Deutschland schon eine öffentliche Ächtung des Antisemitismus, also zumindest des offen artikulierten Antisemitismus. Das heißt, es wird sich einer Umwegskommunikation bedient, es wird also eine Sache gesagt, ohne diese Sache direkt zu sagen.
Ja, und bei dieser Umwegskommunikation ist auch das Ding, dass sich dadurch einen Antisemitismus herauskristallisiert hat, der ja völlig ohne tatsächliche Jüdinnen und Juden auskommt. Also wo ja dann auch teilweise willkürlich irgendwelchen Leuten zugeschrieben wird, sie wären jüdisch oder Teil der jüdischen Verschwörung oder sowas. Und um da mal Jean-Paul Sartre zu zitieren, der das schön auf den Punkt gebracht hat, gäbe es den Juden nicht, der Antisemit würde ihn erfinden.
Man kann das auch so ein bisschen systematisieren. Ich glaube, es gibt eine Umwegskommunikation, die sich Chiffren, also Platzhaltern für Jüdinnen und Juden bedient. Das erlaubt diesen Verschwörungsgläubigen nachher zu sagen, ja, das kann schon sein, dass die jüdisch sind, aber ich meine ja nicht alle Juden oder die sind halt zufällig jüdisch, aber ich bin kein Antisemit. Also das heißt, das erlaubt so ein Stück weit sich von einem Antisemitismus zu distanzieren. Wie ernst gemeint das dann ist, ist ziemlich fraglich.
Obwohl es ja ganz, ganz häufig auch in verschwörungstheoretischer Literatur dann so einen Sprung gibt von einem zum anderen. Also vorher hieß es noch Rothschild und Rockefellers und einen Satz später ist man dann tatsächlich auch schon bei Jüdinnen und Juden oder bei den Stämmen Israels oder wie auch immer das dann genannt wird. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass der Sprung wirklich sehr kleiner ist.
Und das ist ja diese Austauschbarkeit, auf die wir heute auch immer wieder zu sprechen gekommen sind. Und ja, es gibt natürlich noch eindeutigere Chiffren, das ist dann diese zweite Kategorie, die wirklich eindeutig Antisemitismus belegt. Also in amerikanischen rechten Kreisen spricht man dann vom Zionist Occupied Government, also von einer zionistisch besetzten Regierung oder allgemein von Zionisten oder von der sogenannten Ostküste. Das ist eine Chiffre, die darauf anspielt, dass an der amerikanischen Ostküste so viele Jüdinnen und Juden leben würden.
Ja, und die Chiffre vom Zionist Occupied Government oder von den Zionisten offenbart ja am Ende auch ganz klar die Umwegskommunikation. Also da ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, was Zionismus ist. Das hat meistens überhaupt auch nichts mehr mit der Verschwörungstheorie zu tun. Meistens geht es überhaupt nicht um Israel, sondern es geht einfach nur darum, irgendeinen Begriff zu nehmen, bei dem den allen Leuten klar ist, wie so eine Hundepfeife, die nur Hunde hören, bei dem allen Verschwörungstheoretikern klar ist, dass damit die Juden eins sind.
Und interessant ist ja auch, dass dabei häufig auf Tiervergleiche zurückgegriffen wird. Also man spricht dann von Parasiten, von Blutsaugern, von Heuschrecken, die in Schwärmen über Länder hinwegfallen.
Alles Bilder, die auch schon im NS vom Stürmer zum Beispiel versucht wurden anzurufen.
Genau.
Ja, also ich glaube, an diesem ganzen Gespräch, was wir hier gerade geführt haben, ist auf jeden Fall ziemlich klar geworden, wie eng die Verstrickungen sind, wie eng diese Verzahnungen sind und wie austauschbar auch diese Gruppen von Verschwörern sind.
Genau, also wir haben jetzt einmal die Weltanschauung, wir haben einmal die historischen Bilder, die angesprochen werden. Das können zum Beispiel diese Tierbilder sein, als Parasiten oder Heuschrecken, die eben im Nationalsozialismus ganz populär gewesen sind.
Aber das kann ja auch zum Beispiel so ein Brunnenvergiftungs- oder Ritualmordding sein, das dann immer wieder reproduziert wird.
Absolut. Also zum Beispiel in diesen adrenochromen Verschwörungstheorien, in denen dann halt das Bild vom Kind, das ja irgendwie auch die unschuldige Gesellschaft repräsentieren soll, gemalt wird und im Gegensatz dazu die Mörder-Elite, die natürlich auch eine ganz stark mit Geld assoziiert ist.
Na, oder die Juden, die Corona verbreitet haben absichtlich und damit halt dann nicht das Wasser oder den Brunnen, sondern die Luft vergiften.
Ich kenne Bill Gates, ich kenne Soros und so weiter und dahinter stehen halt Milliardäre. Und das geht ja noch viel weiter. Wer in den Kaninchenbau schon mal reingekrochen ist, der weiß ein bisschen Bescheid. Ja.
Der QAnon-Mythos bezieht sich auf eine Person namens Q, welche im Internet Informationen geleakt hat, die angeblich aus dem Weißen Haus stammen sollen. Diese Informationen wurden als Rätsel veröffentlicht, die seine Anhängerschaft dazu anhielten, am Mythos teilzunehmen, zu interpretieren und nach weiteren Dingen zu suchen. Ein zentraler Bestandteil ist, dass es einen sogenannten Deep State, also eine geheime Schattenregierung gibt, die im Hintergrund die amerikanische Regierung kontrolliert. Trump wird als großer Gegenspieler gegen diesen Deep State konstituiert und von vielen Anhängern als Retter gefeiert. Ein weiterer zentraler Punkt des Mythos ist, dass angeblich in geheimen Bunkeranlagen Kinder gefangen gehalten und gefoltert werden, um aus ihrem Blut ein lebensverlängerndes Serum namens Adrenochrom zu gewinnen, das die Elite konsumieren würde, um länger regieren zu können. Im Zuge der Corona-Pandemie gewann dieser Mythos auch in Deutschland und Österreich weite Verbreitung.
Und wir haben einmal die Worte oder Metaphern, die benutzt werden, um Jude zu sagen, ohne Jude zu sagen. Das sind schon mal drei Gemeinsamkeiten, die wir rausgestellt haben bis jetzt. Und noch die Verantwortlichmachung von allem Schlechten, was passiert. Und das ist für den Antisemitismus ja auch ganz entscheidend. Für eine Elite, von der man glaubt, man wüsste nicht, wie diese Elite handelt. Die sind geheim und die haben irgendwelche Codes und Verhaltensweisen, die man als Außenstehender nicht begreift.
Wir haben ja schon gerade relativ viel darüber geredet, welche historischen Bilder das anspricht. Vielleicht wird das noch ein bisschen klarer, wenn wir uns mit der Geschichte der Verschwörungstheorien so ein bisschen auseinandersetzen.
Es gab bereits im Mittelalter eine Form des Verschwörungsdenkens, bei dem Phänomene, die man sich nicht erklären konnte, anderen zugeschrieben wurden. Auch hierbei wurden häufig Jüdinnen und Juden als Projektionsfläche gewählt. Jedoch spricht man hier von einem Antijudaismus, also einer religiös begründeten Vorform des Antisemitismus. In dieser Zeit wurde ihnen zum Beispiel unterstellt, dass sie Brunnen vergiften würden und damit zum Beispiel für die Pest verantwortlich waren, dass sie in Ritualen Kinder ermorden würden, also diese Ritualmordlegende hatten wir auch schon angedeutet, aber auch, dass sie viel Geld hätten oder dass sie Herrscher beeinflussen würden. All dies hat sich über die Jahrhunderte ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Jedoch gab es im Mittelalter einen Ausweg, die Taufe. Denn ist ein Jude zum Christentum übergetreten, konnte er damit der Verfolgung entgehen. Im Zuge der Aufklärung im 19. Jahrhundert entwickelte sich der moderne Antisemitismus und dabei fielen die religiösen Begründungen weg und es wurde versucht, den Antisemitismus angeblich wissenschaftlich zu belegen. Die Vorwürfe wurden nicht mehr an der Religion, sondern an einem angeblich angeborenen Charakter festgemacht und damit zu unveränderlichen Zuschreibungen erklärt. Damit gab es auch keinen Ausweg mehr vor der Verfolgung und in dieser Zeit entstanden dann die ersten großen Verschwörungsmythen.
Die Welt ist halt massiv im Wandel in dieser Zeit. Man hat dann auch zum ersten Mal so etwas wie eine Öffentlichkeit im modernen Sinn, die aufkommt, in der solche Theorien rezipiert werden können. Also das heißt, vorher hatte man so eine Art von Hof, dort hat sich das Leben abgespielt, die einfachen Leute hatten gar nicht groß was mitzureden. Was wollten die sich also mit Verschwörungen auseinandersetzen? Das ändert sich aber in dem Moment, wo eine Öffentlichkeit aufkommt, in der so etwas debattiert, rezipiert und weiterentwickelt wird. Und da gibt es natürlich ein zentrales Ereignis und das ist die Französische Revolution, in deren Verlauf es auch einen massiven Anstieg von Verschwörungstheorien gibt.
Was ich glaube auch noch hinzufügen würde, ist, dass das ja auch, also jetzt nicht die konkrete Französische Revolution, aber ungefähr der Zeitraum ja auch der war, in dem viele europäische Nationalstaaten erst in dem Sinne entstanden sind, wie wir die heute verstehen. Und da hat sich dann natürlich auch die Frage gestellt, was ist eigentlich Volk? Welche Personengruppe wohnt in dieser Nation und was qualifiziert dazu, Bürger zu sein? Also eine Person zu sein, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann auf Prozesse. Vielleicht jetzt nicht unbedingt immer durch Wahlen, aber auch durch solche Sachen wie die Möglichkeit zu haben, irgendwo zu schreiben. Und in dem Zuge, in dem sich diese Frage gestellt wurde und die Frage gestellt wurde nach dem Feind im Inneren, wurde das dann häufig festgemacht an Jüdinnen und Juden.
Im Zuge dieser Nationalstaatenbildung brauchte man ja auch so ein Kollektiv, das irgendwie zusammengehört und von sich aus zusammenhält. Und eine Gruppe, ein Kollektiv fügt sich immer besser zusammen, wenn es zum einen einen Feind von außen gibt, aber noch viel besser, wenn es halt auch diesen Feind im Inneren gibt, den man erstmal ausmachen muss.
Also es gibt den Feind im Inneren von der Gruppe von Leuten, die sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, die für Außenstehende nicht einsichtig ist und die gleichzeitig Einfluss nehmen wollen auf politische Prozesse und diese politischen Prozesse zum eigenen Vorteil zu wenden.
Und das Ganze wurde dann zusammengebracht mit dem Gedanken von der jüdischen Weltverschwörung. Da ging es dann nicht mehr nur um einzelne Nationen, um einzelne Länder, sondern es wurde ein großer globaler Feind konstruiert. Also die Juden sind halt überall auf der Welt und haben überall ihren Einfluss. Und die bekannteste Verschwörungsschrift aus der Zeit sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion.
Hinter diesen Verschiebungsprojekten stecken, wie zum Beispiel die Rothschilds und Rockefeller.
Oh, funktionieren Auschwitz und andere Konzentrationslager! Nur Befehlsnotstand!
Die Protokolle der Weisen von Zion entstanden um das Jahr 1900 in Russland. Es sind angebliche Mitschriften von geheimen Sitzungen, zu denen sich die Vertreter der jüdischen Weltverschwörung nachts auf einem Friedhof treffen, um weitere Pläne zu schmieden. Dabei wird ihnen unterstellt, sie seien für sämtliche Kriege und Regierungswechsel, für Hungersnöte, den Kommunismus, den Liberalismus, aber auch den Kapitalismus verantwortlich. So würden sie die ganze Welt beherrschen und unterdrücken wollen. Der Text fand großen Anklang und verbreitete sich erst in Europa, später auf der ganzen Welt und gilt heute als die Bibel der Antisemiten. Selbst als man herausfand, dass ein Großteil des Textes aus anderen Büchern abgeschrieben wurde, behaupteten seine Verteidiger, dass man so ein Konstrukt nur anfertigen könne, wenn man die geheimen Pläne durchschaut hätte und dass in den Protokollen das angebliche Wesen der Juden dennoch gut dargestellt sei. Ganz interessant finde ich diese Sachen, die in diesen Protokollen der Weisen von Zion Jüdinnen und Juden unterstellt werden. Und hier haben wir wieder die Verbindung zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Also sich teilweise ausschließende Prinzipien wie Kommunismus und Liberalismus, die dann aber einer Gruppe angelastet werden. Und da sind wir wieder bei diesem, alles Böse auf der Welt wird auf eine Gruppe projiziert.
ganz entscheidend, sowohl wenn man sich diese jüdische Weltverschwörung anguckt, genauso wie wenn man sich die Verschwörung im Inneren anguckt, ist, dass sich vorgestellt wird, es gäbe eine Gruppe, die gegen den Willen dieser Gemeinschaft der Personen, die in diesem Land wohnt, handelt. Und der Wille dieser Gemeinschaft ist in den meisten Fällen erstmal irgendwie ein guter und der ist kollektiv geteilt und alle können sich darauf einigen. Und nur diese kleine Gruppe stiftet Unfrieden.
Ja, und dadurch waren die Protokolle halt auch so super anschlussfähig. Später waren die Protokolle ein elementarer Baustein des Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten. Sowohl Hitler als auch Goebbels bezogen sich darauf und der ganze Staatsapparat zielte auf den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Man schrieb den Juden zu, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen würden, um alle zu unterdrücken und zu ermorden. Und legitimierte damit das eigene Streben nach Weltherrschaft und die Unterdrückung und Ermordung von Juden. Und damit sind wir wieder bei dem Phänomen der Projektion, das wir vorhin erläutert haben. Von da an kam das immer wieder auf und es gab immer wieder Versuche, das komplette Weltgeschehen darauf zurückzuführen. Also nicht nur auf die Protokolle, sondern generell auf diesen Glauben an die jüdische Weltverschwörung. Kleiner Zeitsprung, dann gab es halt nochmal so einen richtig krassen Boom von Verschwörungsmythen nach den Anschlägen vom 11. September 2001, wo dann aus dem Schockzustand heraus, den diese Ereignisse auslösten, plötzlich ein Haufen sogenannter Experten ans Licht traten, also dann Experten für Gebäudestatik oder für Sprengung oder wie man Flugzeuge fliegt etc. Und da wurden dann immer wieder die offiziellen Berichte von den Untersuchungen angefochten und spekuliert, warum das alles nicht so gewesen sein könnte, wie gesagt wird.
Gerade da sieht man ja wieder, dass diese Menschen teilweise eine ungeheure Menge an Wissen sich aneignen, um dann damit zu argumentieren. Also das heißt, wenn man einmal mit so einem Menschen, der irgendwas zu 9-11 geschrieben hat im verschwörungstheoretischen Bereich, redet, dann wird man feststellen, dass diese Leute wirklich immer, wenn man ein Argument widerlegt, mit ganz komplexen anderen Sachen aufwarten und das dann wieder so hindrehen, dass das ihre eigene Theorie vom Hergang der Ereignisse stützt.
Was ja auch nochmal zeigt, wie wenig tatsächlich Theorie Verschwörungstheorie ist und wie stark es darum geht, dass man ein Bedürfnis hat und die Welt diesem Bedürfnis anpasst.
Ja, um vielleicht nochmal auf die Definition, die wir vorhin hatten, einzugehen. Die Anschläge waren eine Verschwörung. Die Terroristen haben sich verschworen und diese Anschläge geplant und durchgeführt. Aber das halt alles rundherum, diese sogenannten alternativen Erklärungsversuche, das sind Mythen und teilweise mittlerweile Ideologien. Und seitdem floriert der Markt an Verschwörungsliteratur. Da gibt es teilweise Ritte durch die komplette Menschheitsgeschichte, wo überall Verschwörungen gesehen werden.
Ja, wenn es denn wenigstens nur die Menschheitsgeschichte wäre und nicht auch noch die Alien-Geschichte.
Ja, das stimmt. Und gerade jetzt die letzten Jahre hat sich das sehr aufs Internet verschoben.
Ich glaube, man sollte auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge dazu machen, wie Verschwörungstheorien sich im Internet ausdrücken. Dafür haben wir hier leider nicht den Raum.
Ich glaube aber, was schon wichtig ist an der Stelle zu erwähnen oder zumindest mal anzudeuten, ist, welchen Einfluss eigentlich das Internet und diese Ausbreitung auf Verschwörungstheorien hatte. Also zum einen sind diese Leute jetzt nicht mehr isoliert und vereinzelt. Das heißt, es findet eine unglaubliche Vernetzung zwischen diesen Menschen in Gruppen statt. Und vor allem, das ist einer der wichtigsten Punkte, sind die Leute jetzt nicht nur mehr Zuschauer in diesem ganzen Verschwörungsmythenspiel, sondern auch selber Produzenten. Das heißt, es wird unglaublich leicht, eigene Verschwörungsmythen oder Fantasien zu erfinden und die ins Internet zu stellen, wo die sich dann umso schneller verbreiten und eine Anhängerschaft finden.
Ich finde in dem Zusammenhang auch diese QAnon-Theorie unheimlich spannend, weil die dieses klassische Schema von Produzent und Konsument aufbricht und von den Konsumenten erwartet, dass sie teilnehmen an der Verschwörungstheorie, dass sie diese Rätsel selber knacken, was ja nochmal viel stärker so ein Gefühl von Community und Gemeinschaft und auch von der Erkenntnis, die man vermeintlich selber gewonnen hat, herausbildet. Im Internet sind, glaube ich, noch zwei Schritte zu erwähnen, die wichtig sind. Und zwar einmal ist es sehr viel leichter, überhaupt einzusteigen in Verschwörungstheorien, weil es Verschwörungstheorien zu quasi allem im Internet gibt und spezifische Bedürfnisse spezifisch ausgelebt werden können. Also der Einstieg ist viel, viel einfacher. Aber nicht nur der Einstieg, sondern eben auch das Weitergehen ist viel leichter. Gerade YouTube zum Beispiel hat ja einen Algorithmus, der einem immer neue Sachen vorschlägt. die neuen Sachen sind dann mit Sicherheit ab und zu auch mal ein bisschen radikaler und vielleicht schreckt man am Anfang noch davor zurück, aber irgendwann verliert man auch diese Hemmung, wenn einem das immer wieder präsentiert wird und Verschwörungstheorien verweisen ja ganz oft auch aufeinander.
Naja, und da wird ja auch genau an der Stelle immer wieder von den Seiten oder von den Betreibern der Plattform gefordert, dass sie da stärker gegen vorgehen und auch mehr löschen. Aber das Problem ist, dass es mittlerweile so viel Content gibt, dass das überhaupt niemand mehr filtern kann und auch niemand löschen kann. Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 100 antisemitische Verschwörungsbeiträge löscht, sind in der gleichen Zeit, wo das passiert ist, dann halt 200 neue aufgetaucht.
Dass die Konsumenten selbst zu Produzenten werden, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil. Viele in dieser verschwörungstheoretischen Community lebt ja eben von der Gemeinschaft und auch von irgendeiner Form von Austausch darüber. Wenn man sich die YouTube-Kommentarspalten anguckt, dann sieht man ganz oft, dass eine Art Konversation oder Fachsimpelei über die Verschwörungstheorien beginnt. Jemand weiß noch was, jemand kann noch ein Detail, das vorher unklar war, hinzufügen. Und dadurch stößen die Leute dann auf die Accounts von wieder anderen Verschwörungstheoretikern. Und so ist man irgendwann unabhängig von großen Meinungsmachern oder Führungsfiguren oder Stichwortgebern und kann quasi von einer Privatperson zur nächsten rüberhüpfen. Es gibt trotzdem ganz häufig diese Kristallisationsfiguren, aber trotz alledem ist es prinzipiell ganz, ganz einfach, von einer Person zur nächsten zu kommen, von einem Thema zum nächsten zu kommen und von einer Radikalisierungsstufe zur nächsten zu kommen. Aber was man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Bilder, die passen sich der Zeit an, wie wir ja vorhin über diese Umwegskommunikation schon gesagt haben, die passen sich den Bedürfnissen an und die passen sich dem Medium an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Verschwörungstheorien beobachtet, dass man quasi kein Schema entwickeln kann. Das kann man auf ein Weltbild legen und sagen, ach, hier haben wir Antisemitismus, ach, hier haben wir Verschwörungstheorie. Es gibt auch einen Graubereich, in dem man sagen muss, das muss man sehr genau zurückverfolgen, welche historischen Bilder angesprochen werden. Auch bei der Digitalität. Man muss sich sehr genau angucken, wie Verschwörungstheorien ausgedrückt werden. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen einen Weggang gibt von diesen großen verschwörungstheoretischen Büchern und Autoren und eben hin zu so unmittelbarer Kommunikation, der versucht wird, ganz kurze, ganz starke Bilder anzusprechen und kurze Aussagen zu machen, die nicht mehr diesen Erklärungscharakter haben.
Ja, gerade mit Bildern oder Karikaturen etc., also wo man keinen ewig langen Text mit einer Erklärung hat, sondern einfach ein oder zwei Bilder mit einem kurzen Text. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel zusammen mit diesem kollektiven Gedächtnis, was wir immer wieder angesprochen hatten, weil es der langen Erklärung nicht mehr braucht, weil man halt weiß, worauf das anspielt.
Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen nachgezeichnet haben, wie Verschwörungstheorien und Antisemitismus zusammenhängen, wollen wir uns die Frage stellen, die sich wahrscheinlich viele stellen werden, und zwar, was kann man eigentlich dagegen tun? Und so wie wir das gerade erklärt haben, würde mir, glaube ich, der Handlungsspielraum erstmal sehr klein erscheinen. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich auch seiner Grenzen bewusst sein. Also es gibt die Möglichkeiten zu handeln, aber die sind beschränkt. Und ich würde sagen, ganz extrem wichtig ist, da anzusetzen, wo noch keine Verschwörungstheorie existiert. Also in der Prävention, bevor Leute anfangen, verschwörungsgläubig oder antisemitisch zu werden.
Ich würde dir da absolut zustimmen, dass man erstmal eine Unterscheidung treffen muss, ob jetzt in einer konkreten Situation die Person, die einem einen Verschwörungsmythos weiterträgt, ob die eben tatsächlich selbst daran schon ganz fest glaubt. Oder ob das vielleicht einfach was ist, was die Person unbedacht übernommen hat. Und ich glaube, das ist erstmal so eine ganz grundlegende Unterscheidung.
Ja, total. Und auf Basis dieser Entscheidung kann man ja zum Beispiel auch sagen, dass man Personen, die vielleicht auch in so einem latent verschwörungstheoretischen Umfeld sich schon bewegen, dass man den Personen nicht begegnen darf mit einer Arroganz oder mit einem Paternalismus. Man darf diesen Leuten nicht das Gefühl geben, sie wären minderwertig in dem, was sie glauben, weil das diesen Effekt eher noch verstärkt, diese Sogwirkung oder integrative Wirkung von Verschwörungstheorien.
Man muss ja auch dabei bedenken, dass gerade die Leute, bei denen das noch nicht so gefestigt ist, dass die ja aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten dahin gekommen sind. Und ich halte es für elementar wichtig, dem zu widersprechen, aber gerade bei solchen Leuten mit einer gewissen Empathie daran zu gehen und die halt nicht komplett abzuschreiben.
Es ist, glaube ich, wichtig, immer zu gucken, wie man zu diesen Personen steht und wie viel man über diese Personen weiß. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen unklar, aber es geht vor allem um das, was Ben jetzt schon erwähnt hat, dass Verschwörungstheorien ja vor allem aus irgendeiner psychischen Verfasstheit kommen. Und wenn das jetzt eine Person in meinem Nahumfeld ist und ich ungefähr abschätzen kann, woher dieses Bedürfnis kommt nach Kontrolle und dieses Bedürfnis nach Wissen und dieses Bedürfnis zu einer Elite zu gehören, wenn man weiß, woher das kommt, dann kann man vielleicht viel abstrakter anfangen. Und dann kann man vielleicht erstmal versuchen, über die Sachen zu sprechen, die vielleicht erstmal nicht direkt mit der Verschwörungstheorie zusammenhängen, sondern viel eher mit dieser psychischen Verfasstheit. Das wäre eine erste Stufe. Das ist natürlich auch, wie gesagt, noch alles, über das wir gerade reden, bezogen auf Verschwörungstheorien, die noch nicht handfest, manifest geschlossen sind.
Ganz generell würde ich sowieso mal die These in den Raum werfen, dass es relativ schwierig ist, mit Argumenten gegen die jeweilige Theorie vorzugehen, die eine Person dann vertritt, oder gegen den Mythos, sondern dass man die Person auf so Dimensionen hinweist wie diese grundsätzliche Imprägniertheit gegen Fakten, dass die Theorien ja auch nicht gerade so einen großen Erklärungsgehalt haben, wie sie vorgeben zu haben, und teilweise auf dieses Missverhältnis dann, dass die Theorien behaupten, unideologisch zu sein oder diesen vermeintlich lügenden Mainstream-Medien gegenüber die Wahrheit zu sagen, dass man eben darauf hinweist, dass genau die Unterstellungen, die diese Theorie an Mainstream-Medien, wenn man so will, anlegt, dass diese Theorie genau solche Inhalte hat.
Genauso also auf die Widersprüche in dieser Theorie hinweist, das würde ich teilen. Um das nochmal stark zu machen, gerade sprechen wir von Personen, die noch nicht sehr tief in der Verschwörungstheorie drin sind. Irgendwann sind diese Widersprüche auch in der Theorie total harmonisiert und widersprechen sich für den Verschwörungstheoretiker nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich noch vor Augen zu führen. Das funktioniert bei Personen, die vielleicht so einen Hang dazu haben, nicht bei Personen, bei denen das schon ausgebildet ist.
Und ich glaube, gerade bei den Personen, wo das ausgebildet ist, wo das Weltbild quasi geschlossen ist, da ist es auch nicht mehr sinnvoll, groß zu argumentieren, weil man kommt nicht rein.
Ja, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, dieses Nicht-Reinkommen, das trifft natürlich ein Stück weit auch das, was wir gerade gesagt haben. Also auch wenn ich zum Beispiel darauf hinweise, dass man versuchen sollte, die Person in ihrer Ich-Stärke zu unterstützen oder in ihrer psychischen Verfasstheit zu stabilisieren, dann klingt das erstmal sehr schön. Aber letztlich sind wir auch keine Therapeuten. Und letztlich ist diese psychische Verfasstheit, die so einen Hang zu Verschwörungstheorien begünstigt, was das therapeutisch behandelt werden muss. Dem muss man sich klar sein und davon muss man sich, glaube ich, auch abgrenzen. Also einfach zu sagen, es gibt einen beschränkten Handlungsrahmen, auch bei Personen, die einem nahestehen.
Und ich würde da nochmal den Punkt, den Benny gerade angesprochen hat, ganz stark machen, sich nicht auf einen argumentativen Schlagabtausch einlassen. Weil auf jedes Argument, das man bringt, kommt irgendwas Neues aus dieser Verschwörungswelt und dadurch verfestigt sich das eher und irgendwann gehen einem selber die Argumente aus, aber dem Gegenüber nicht, weil das dann was Neues aus dem Hut zaubern kann aus diesem Verschwörungspotpourri, und dann wirkt es ganz schnell, als ob man selber mit seinen Fakten eine Niederlage hat in der Diskussion, und damit bestärkt man sowohl die Person, die verschwörungsideologisch argumentiert, aber man legitimiert diese Mythen, die die Person erzählt, auch vor einem Umfeld, das eventuell zuhört.
Wenn man das dann zusammenbringt mit diesem ja doch recht geschlossenen eigenen Denksystem, dem viele dieser Leute dann anhängen, dann ist es unglaublich schwer, da irgendwie dahinter zu kommen. Und klar, die Frage stellt sich dann für jeden Einzelnen, wie viel Aufwand soll man da reinstecken? Das, was wir jetzt hier sagen, soll nicht heißen, dass man Personen komplett fallen lässt, die einem nahestehen, weil sie immer wieder mit Verschwörungsinhalten ankommen und die wirklich sehr penetrant auch weitergeben wollen, sondern dass man dann vielleicht sagt, du, darüber möchte ich mit dir jetzt gerade nicht mehr reden. Ich glaube, das ist erstmal auch ein Umgang, der einen persönlich davor schützt, sich allzu sehr emotional dazu involvieren.
Ja, ich finde das total gut und richtig, was du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir jetzt übergehen zu dem zweiten Teil der Prävention, nämlich dem institutionellen Teil der Prävention. Da, glaube ich, ist der Handlungsrahmen ein bisschen größer. Also auch aus dem Grund, dass man da auch meistens mit Personen arbeitet, die noch nicht so sehr im verschwörungstheoretischen Milieu sind. Und ich würde sagen, dass zum Beispiel ein wesentlicher Teil, den Schule oder pädagogische Einrichtungen dabei leisten können, der ist, dass man eine Medienkompetenz lehrt. Also dass man den Leuten beibringt, welche Medien kredibiler sind, welche Medien Qualitätsmedien sind, wie journalistische Prozesse funktionieren.
Wie man Fakten checkt.
Absolut, dass man das den Leuten begreiflich macht. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ändert nichts daran, dass diese psychische Disposition natürlich trotzdem bleibt. Und da, glaube ich, kann man natürlich mit Programmen irgendwie zur Ich-Stärke ansetzen. Das ist aber dann viel, viel abstrakter. Und das ist auch nichts, das wir hier in dem Rahmen behandeln können. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, auch einfach eine Sache, die gesellschaftlichen Ursprungs ist. Und da müsste man auf die gesellschaftlichen Prozesse Einfluss nehmen.
Ja, und ich finde auch, dass man in dieser Präventivarbeit mehr auf Bildung zu Demokratie und Meinungsfreiheit setzen muss. Also, dass es halt nicht den einen Weg oder den Wille des Volkes gibt, sondern dass da ganz verschiedene Interessengruppen zusammenkommen und da auch verschiedene Meinungen aufeinander prallen und man da auch die Widersprüche oder Informationslücken aushalten können muss. Oder dass halt Meinungsfreiheit nicht heißt, dass man alles tolerieren muss, sondern dass Hass und Menschenfeindlichkeit widersprochen werden muss und dass das halt nicht toleriert werden darf.
Ich finde, dass das auch noch entscheidend dazu kommt, eine Diskussionskultur zu lehren. Und dieser missionarische Eifer, der häufig bei Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen da ist, dass man dem ein bisschen Einhalt gebieten muss. Man hat einfach keine Chance, wenn man zu geballert wird mit Reizen und Inhalten und keine Chance hat zu reagieren, dann gibt es auch keine Möglichkeit, auf Widersprüche zu verweisen. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Und eine Sache, die ganz entscheidend ist, ist, versuchen Leuten die Toleranz, Widersprüche auszuhalten, beizubringen. Zu lernen, damit umzugehen. Zu lernen, dass man Widersprüche nicht glätten muss, dass man nicht alles erklären muss, dass es Dinge gibt, die muss man ertragen können.
Ja, das hat ja auch nochmal sehr viel mit diesem Demokratieverständnis zu tun, das Ben eben angesprochen hat und auch mit dem Verständnis von Meinungsfreiheit. Also ein häufiges Argument, was einem entgegengebracht wird, wenn man gegen diese Verschwörungsmythen versucht zu argumentieren, ist, dass man Meinungsfreiheit einschränken wollen würde. Da muss man halt auch nochmal sagen, ich muss nicht immer allen Leuten zustimmen und nur weil ich ihnen widerspreche, heißt das nicht, dass ich ihre Meinungsfreiheit einschränke. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Ja, und ich glaube, abgesehen von so abstrakten Prozessen wie die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also zu Demokratiebildung und allem, die jetzt mal mit Verschwörungstheorien vielleicht auf den ersten Blick so viel nicht zu tun haben scheinen, ist es, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen, dass das erste Personal ist, das, was dagegen tun kann, sind Leute in Schulen, in pädagogischen Einrichtungen, Multiplikatoren aller Art. Und diejenigen zu schulen, ist, glaube ich, was ganz, ganz Entscheidendes. Und denen beizubringen, wie Verschwörungstheorien funktionieren und auch, wie sie mit Antisemitismus zusammenhängen. Da sei auch nochmal der kurze Hinweis gemacht, dass wir ja alle drei in dem Projekt Aber von Antisemitismus, in dem dieser Podcast auch entstanden ist, im Ariowitsch-Haus in Leipzig arbeiten und dass wir auch Workshops dazu anbieten. Also falls es dieses Interesse dazu gibt, sich näher damit zu befassen, auch die Möglichkeit zu haben, Diskussionen und Fragen vielleicht in einem anderen Setting zu stellen, als man es hier jetzt kann, sind wir da auch immer erreichbar.
Und ich glaube, dass gerade das nochmal viel wichtiger werden wird, als es bisher ist, da durch die Corona-Pandemie der Zuspruch zu Verschwörungsmythen nochmal drastisch angestiegen ist und da auch so eine Verschiebung stattgefunden hat, dass einfach viel mehr Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft dem zusprechen. Das hat ja dann auch wieder eine Rückwirkung auf die Kinder dieser Leute und da findet ja dann auch eine Sozialisation statt und die Kinder wachsen damit auf, für sie wird das dann zu was Alltäglichem und ich glaube, da müssen noch viel mehr Mechanismen entwickelt werden, wie man dem adäquat widersprechen kann, ohne jetzt dem Kind zu sagen, das, was du zu Hause lernst, ist Blödsinn. Weil ich glaube, das ist dann eher ein Moment, wo dann Leute dicht machen und wo man dann nicht an sie rankommt. Aber auf der anderen Seite muss dabei bedacht werden, dass dem einfach trotzdem widersprochen werden muss, weil da dann auch ein Schweigen eher als Zustimmung gedeutet wird.
Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, wie wahnsinnig gefährlich diese antisemitischen Verschwörungstheorien im Elternhaus sind. Dadurch, dass die natürlich, wie wir schon erklärt haben, einen weltanschaulichen Charakter haben, ist es unheimlich schwierig, diese Matrix, mit der man die Welt betrachtet, wieder rauszukriegen. Also damit ist dann jeder Angriff auf diese Weltanschauung auch ein Angriff auf die eigene Person. Und damit wird es dann in dem Moment wirklich, wirklich schwierig, da überhaupt noch intervenieren zu können.
bezeichnend für genau dieses Phänomen, was du eben beschrieben hast, ist ja auch das, was die Mutter des Attentäters von Halle im Spiegel damals gesagt hat, nämlich, dass ihr Sohn ja gar kein Antisemit sei, obwohl er eben einen Anschlag auf eine Synagoge verübt hat und ein antisemitisches Manifest hinterlassen hat, sondern er hätte nur was gegen das Finanzkapital. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Also auch wie so ein elterliches Umfeld, das offensichtlich solche Verschwörungstheorien in sich aufgenommen hat, zu so einer Radikalisierung der Kinder beiträgt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, zumal ja hinter so einem antisemitischen Weltbild, wenn man das konsequent zu Ende denkt, so ein Vernichtungsgedanke steht, beziehungsweise dieser Gewaltaspekt nicht rauszudenken ist. Und das ist ein Punkt, wo wir ganz sehr stark machen würden, dass bei aller Pädagogik spätestens dann, wenn es handgreiflich wird, der Punkt gekommen ist, wo Sanktionen folgen müssen und Polizei oder Justiz eingeschaltet werden muss.
Ich glaube, das, was Ben gerade schon gesagt hat, dass man Justiz und Polizei an irgendeinem Zeitpunkt einschalten muss, das sollte einem absolut klar sein. Zumindest aus meiner pädagogischen Arbeitserfahrung habe ich mitgenommen, dass Pädagoginnen und Pädagogen unglaubliche Schwierigkeiten damit haben, sich einzugestehen, dass ihre Handlungsfähigkeit hier erschöpft ist und dass sie sagen müssen, dass das nicht mehr ihr Schaffensbereich ist und weil es sich oft so anfühlt wie ein Aufgeben. In dem Fall muss man sich klar sein, dass man keinen Dienst an der Gesellschaft tut, wenn man weitermacht und wenn man glaubt, man könnte doch noch irgendwas tun, weil, wie gesagt, an einem gewissen Punkt die Gefahr viel zu groß ist, dass eine akute Gefährdung von Leib und Leben entsteht.
Das war die erste Folge unseres Podcasts Feindselige Deutungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung.
Diese Pilotfolge unseres Podcasts kann auch als Lehrmittel, aufgeteilt in 3 Sinnabschnitte, auf der Internetseite des Ariowitsch-Hauses heruntergeladen werden.
Dieser Podcast entstand in Kooperation zwischen dem Projekt Abbau von Antisemitismus des Ariowitsch-Haus Leipzig, der Amadeo-Antonio-Stiftung und DEMOK, dem Zentrum demokratischer Widerspruch. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit.